Ihr seht vorne nochmal die Bilder vom Anfang. Die sind nämlich gleichzeitig das Setting vom Predigttext. Eigentlich nur drei davon, nicht reinpassen tut das rechts oben, das ist die judäische Wüste. Aber links oben, das sind die Jordanquellen am Rande von Galiläa, so ein bisschen Golanhöhen schon. Aber der Predigttext spielt heute in Galiläa. Also oben Jordanquellen, unten links ist dann voll Galiläa, das ist der Berg Abel in der Nähe. Wenn man sich umdrehen würde, würde man im Hintergrund den See Genezareth sehen, irgendwie Schals. Und den sieht man dann auch auf dem letzten Bild. Also so diese, außer die Wüste oben, das ist so das Setting, wo der Predigttext quasi stattfindet. Und dafür möchte ich jetzt noch für die Predigt, für dich nochmal beten. Ja, Vater, hab Dank, dass du jetzt zu uns reden willst. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen weit machst für das, was du uns sagen willst. Hab Dank für Jan Paul, dass er wirklich offen ist und dass er uns dein Wort weitergeben will, und segne du ihn jetzt. Amen.
Dankeschön. Kriegt man richtig Lust auf Urlaub? Ich war da noch nie. Ja, es ist wirklich eine Ehre, hier zu sein bei euch, ein Privileg. Man verlässt ja unregelmäßig seinen eigenen CVM, gerade wenn man eigene Gottesdienste macht, und umso schöner mal zu sehen, wie ihr das sonntags macht. Spoiler, es ist nicht so ganz anders, aber doch irgendwie, wenn man die Menschen, die hier sitzen, nicht kennt. Ich habe euch viel gefragt über euch, aber man kann es dann doch nicht bis ins letzte Detail ausklamüsern. Deshalb mache ich es, wie es Karlsruhe auch macht. Predigt ist ein Angebot, und wenn das, was heute kommt, irgendwie dir zusagt, dann nimm es gerne an, und wenn du merkst, das ist gerade überhaupt nicht meins, ist es auch in Ordnung. Es ist nämlich ein Thema heute, was auch ein bisschen anstrengend ist. Und ich mache jetzt auch keinen Einstieg, ich habe auch jetzt keinen Einstieg so mit Halleluja oder Praise the Lord. Die letzten Monate, muss ich ganz ehrlich sagen, waren für mich auch mental irgendwie besonders hart und anstrengend auch. Was mir so für Menschen im CVM oder im Kontext auch begegnet sind, das war irgendwie, es hatte oft oder vielmals nicht so eine schöne Konnotation. Da sind drei Menschen, haben mir erzählt, dass sie aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie das alles, was sie so mitkriegen, nicht mehr so mittragen können. Zwei Personen, mit denen ich geredet habe, die aufgrund von Fragen der Lebensführung nicht mehr Teil ihrer Gemeinde sein können. Und ich habe mehrere Diskussionen im Internet, in diesem Internet verfolgt, über christlich-ethische Themen, die irgendwie in diesem Internet völlig eskaliert sind und in der gegenseitigen Höllenzusage irgendwie gemündet sind. Das ist irgendwie der Zahn der Zeit, dass es häufiger vorkommt. Vielleicht ist es meine individuelle Wahrnehmung, vielleicht könnt ihr da irgendwie andocken, diese Themen, die nicht so schön sind, trotz allem Schönen, was unsere Gemeinschaft, unsere Art, Gottesdienst zu feiern, auch hervorbringen kann. Und dann noch die Rückfrage von einem nicht christlich geprägten Bekannten: Warum brauchst du das Christentum überhaupt? Weil man sieht an vielen Ecken, dass auch Schmerz erzeugt wird. Das war bei mir so ein bisschen, hat so einige an Emotionen hervorgerufen. Fragend, war wütend oft, war oft irritiert. So das Gefühl zum Davonlaufen. Und vielleicht sind euch solche Gefühle oder auch Erlebnisse bekannt. Bei, wie gesagt, allem Schönen, was unsere Gemeinschaft auch hervorbringt. Manchmal sind es auch die wenigen intensiven negativen Momente, die das große Kartenhaus so auch ins Wackeln bringen. Und es wird vor allem dann hart, wenn man dabei Menschen beobachtet, die Glauben auch den Rücken kehren, bevor sie wirklich entdeckt haben, was Glauben überhaupt ist, und nur so nach meiner Wahrnehmung so die zerkratzte Hülle sehen, was wir Menschen daraus machen. Da blutet mir auch das Herz oft. Und der Text, den wir heute haben, ihr habt den schon vor euch, der setzt, wie ich finde, genau an solchen Gefühlen und Erfahrungen. Die Überschrift des Ganzen steht da nicht, aber die lautet Spaltung unter den Jüngern und das Bekenntnis des Petrus. Das ist genau die Überschrift, die man sich für einen gut gelaunten, stimmungsvollen Gottesdienst wünscht. Spaltung unter den Jüngern und das Bekenntnis des Petrus. Da geht es nämlich direkt zu Beginn darum, dass das, was Jesus sagt, beziehungsweise von ihm ausgeht, den Menschen, die das hören oder vielen davon, so gar nicht gefällt. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Das ist eine harte Rede. Was sie da gehört haben, komme ich gleich nochmal zu, aber das ist mal eine Reaktion auf eine Predigt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, in der Kultur nach der Predigt irgendwie Feedback zu geben. Ich nehme Wohlwollen an diesem Text zur Kenntnis. Das hatte damals eine ausgeprägte Feedback-Kultur nach der Predigt, was sie damals hatten. Das würde ich mir heutzutage auch noch manchmal so wünschen, so ehrlich auf den Prediger oder die Predigerin zuzugehen. Meine schönsten Feedbacks nach der Predigt, so die ich persönlich erlebt habe, sind dann vielleicht so ein bisschen seichter. Da hat mal jemand gesagt, ja, ach, ich sehe das so ein bisschen anders, ich bestelle dir mal ein Buch dazu. Oder auch ganz schön war so, die Predigt war schon so ein bisschen linksgrün, nicht so meins. Okay, aber mein Highlight war, einer meiner Liebsten, ich war gestern feiern und habe eigentlich nur gepennt, während du geredet hast. Aber ich habe gehört, dass es gut gewesen sein sollte. Die Jünger hier finde ich richtig gut. Alle spüren, da ist was komisch an dem, was Jesus gesagt hat. Und es ist nicht so wie heute, wenn man beim Afterchurch-Kaffee am Kekstisch steht, die Predigt mies war und man betreten unter sich schaut, wenn der Prediger neben einem sich eine Tasse einschenkt. Nein, die Jünger gehen direkt auf Jesus zu. Jesus, ganz ehrlich, das war eine harte Rede. Wer soll sich das antun? Und man fragt sich natürlich sofort, was ist denn hier eigentlich passiert? Was für eine Rede? Um was geht's eigentlich? In den Zeilen zuvor, ich habe leider keine Folie vor, aber ich lese es euch gleich nochmal vor, hat Jesus in der Synagoge in Kapernaum gepredigt. Und das ziemlich deftig. Er hielt eine Rede mit einer ziemlich schwer verdaulichen Botschaft. Und man darf annehmen, dass es diese Rede ist oder war über das Brot des Lebens, die als Verständnisrede über die Speisung der 5000 gedacht war, die solche Reaktion ausgelöst hat. Ich lese euch mal die Verse 51 bis 54 vor. Ein Auszug aus dem, was Jesus da im Vorfeld von diesem Text sagt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Ganz ehrlich, es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine schwer verdauliche Rede. Und ja, es war eine harte Rede. Jesus provoziert in dieser Zeit seines Auftretens maßlos. Uns leuchtet diese Rede vom Brot und vom Blut heutzutage ein. Das Brot ist sein Leib, den verzehren wir im übertragenen Sinne. Und um uns zu verinnerlichen, mit ihm verbunden zu sein, was er für uns getan hat und sein Blut, was für uns vergossen wurde, das nehmen wir zu uns als Wein oder als Traubensaft, um uns zu vergewissern, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Das ist für uns heutzutage so eine sichere Nummer, so eine Rede. Kann man gar nicht mehr falsch verstehen. Aber wenn sich so das Verständnis der Host hier so von Kirche zu Kirche auch unterscheidet, für den ökumenisch, fröhlichen, liturgisch geschulten CVM-er ist so eine Rede überhaupt kein Problem. Das hören aber hier Menschen am Anfang des Johannesevangeliums, die ganze Story nicht wie wir vom Ende her sehen und beurteilen können. Die noch gar nicht wissen, wer das genau ist, was er will, was er vorhat. Der hat vielleicht bisher einige Wunder getan, viel geredet, viele Leute um sich geschart. Und jetzt will der aufgegessen werden? Wer jetzt lacht, ist überheblich. Es gab nämlich damals noch kein letztes Abendmahl, keine Kreuzigung, keine Auferstehung und Himmelfahrt. Nur fragmentarisch sendet Jesus Hinweise in seiner Botschaft, was das alles bedeuten könnte. Aber an dieser Stelle muss die Stimmung ziemlich gekippt sein. Seine erste Zuhörerschaft bzw. Anhängerschaft, hauptsächlich geprägt von streng oder gemäßigten Juden, war tief betroffen. Und das bringen sie zum Ausdruck, indem sie nach seiner Predigt murren. Ein schönes Wort, sie murren und meckern. Die Jünger fassen sich dann ein Herz und stellen Jesus beim Synagogencafé im Anschluss zur Rede. Aber der hat es auch schon selbst wahrgenommen. Wahrscheinlich hat er es auch schon vor der Predigt gewusst, was es auslöst. Da Jesus aber selbst bei sich merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß. Und er setzt dann noch einen drauf. Ihr Lieben, wenn das schon heftig für euch ist, ihr meine Worte vom Leib und vom Blut hört, dann wartet mal ab, was noch kommt. Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn vom Vater gegeben. Ich werde vor euren Augen wieder in den Himmel zu meinem Vater zurückgehen. Der Geist, den ihr noch nicht wirklich kennt, der wird alles, was ich bisher gesagt habe, lebendig machen, denn meine Worte sind Geist und Leben. Ich weiß, dass viele meine Worte nicht glauben, deshalb habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es geschieht durch Gottes Gnade. Ihr solltet beachten, dass die Sache mit dem Fleisch und dem Blut euer geringstes Problem sein sollte, denn das, was auf meinem Weg noch stattfinden wird, das ist ein ganz anderes Level. Und daraufhin wenden sich noch mehr von ihm ab und suchen das Weite. Das Predigt-Nachgespräch eskaliert etwas, würde ich sagen. Hätten sie doch einfach gesagt, ist ja gut, wir kaufen ja ein Buch, wo man die Sache nochmal von einer anderen Seite betrachten kann. Oder was war nochmal die Kernaussage? Hab sie leider verpennt. Nein, die sind tief getroffen. Man muss sich das mal vorstellen. Das geschieht alles im ersten Drittel des Johannesevangeliums. Nicht am Ende, wo alle schon etwas gefestigter und Jesus erfahrener sind. Und trotzdem passiert hier an dieser Stelle etwas Besonderes. Der Kreis der 12 Jünger um Jesus festigt sich. Wenn man es so ausdrücken will, die Spreu wird vom Weizen getrennt. Die Erfolgsfans verlassen beim Spielstand von 0-3 in der 75. Minute das Stadion. Wie so ein Kleinkind kurz so mal am Boden gestampft und aufgeschrien, weil es nicht passt, was man da hört. Und während man noch die Staubwolken der Empörten sieht, stelle ich mir das szenisch so vor, dass Jesus sich zu denen, die noch stehen, umdreht, ihnen in die Augen schaut und fragt: Was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und Petrus, das Sprachrohr der Zwölf, reagiert als erster, so selbstsicher, dass er die Gefühle der anderen wohl vertritt. Herr, wohin sollen wir gehen? Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Da kommt mir sofort so, ne, wie Ohrwurm, so eine Melodie in den Kopf. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Was für eine Reife. Worte des ewigen Lebens. Die Jünger schaffen es anscheinend, eine Verknüpfung von Jesu früheren Reden zu schaffen zu dem, was sie hier hören. Sie bleiben nicht stehen bei dieser Provokation von Leib und Blut. Sie erahnen vielleicht nur einen Hauch der Wahrheit, die von Jesus ausgeht, und werfen die Flinte nicht ins Korn und bleiben da stehen. Und noch mehr: Du bist der Heilige Gottes, Hagios tu Theou. Es kommt nicht so häufig vor, die Bezeichnung im Neuen Testament, nämlich an zwei Stellen ganz prominent, wo Jesus so genannt wird, im Lukas- und im Markus-Evangelium. Und das aus dem Mund von Dämonen, die Jesus austreibt. Genau da fallen die Begriffe auch, die Dämonen sagen: Du bist der Heilige Gottes. Was haben diese 12 schon verstanden gehabt? Sie geben Jesus den Titel, den sie vorher von Dämonen gehört haben, wer Jesus ist. Sie begreifen an diesem Punkt, was Jesus damit meint, wenn er sagt: Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und die sind Leben. Ich begreife das meistens nicht. Was Jesus sagt, das scheint zu groß, zu abstrakt, zu gewaltig und herausfordernd. Und das, was andere Christen sagen, denken, tun, erscheint mir manchmal auch nicht so geistreich und lebendig. Wie ich mich manchmal wahrnehme als Christ, ist so gar nicht geisterfüllt und lebensfroh. Vielleicht liegt das daran, dass es nicht die einzige und die richtige Wahrheit gibt, wenn es darum geht, Christ seinen Alltag zu gestalten. dass es nicht den perfekten Weg gibt, die Stimme Jesu zu hören und klingen zu lassen. Und dass es auch nicht immer klar erkennbar ist, wie wir Bibelworte auslegen sollten. Deshalb ist die Irritation manchmal umso größer, wenn jemand anderes zu anderen Erkenntnissen kommt. Und das ist total störend und auch anstrengend. Viele sehen sich ja heute so nach einer klaren und erkennbaren Botschaft und einer klaren und erkennbaren Bibelauslegung, die wir in unseren Gemeinschaften verkünden, die wir Kindern und Jugendlichen weitergeben, klare Leitplanken, ethische Standards, die wir auch nach außen tragen, Klarheit, wie der Mensch zu leben hat, wenn es um ein gutes christliches Leben geht. Ihr wisst es selbst, vielleicht auch aus dem Bedürfnis, die Komplexität des Lebens und des Glaubens vereinfachen zu wollen. Das befördert auch ein Schwarz-Weiß-Denken, was ich im Grundanliegen verstehen kann, weil ich auch mich oft nach Einfachheit sehne. Und dann lese ich Auslegungen, höre mir Meinungen an, weil man ist ja einer, der auch eine haben muss. Und nicht selten siegt dann der Ehrgeiz, derjenige zu sein, der die echte und die richtige Botschaft in sich trägt, der da erhaben auf die Geschwister schaut, die da so mit ihren polarisierenden Stellen diskutieren und der sich dann ärgert über Glaubensgewohnheiten, die ich persönlich so gar nicht biblisch und menschenfreundlich finde. Ich, der selbst oft wertet, was gut und richtig ist bei anderen. Und umso mehr ich mich in diesem Streben nach Ausgrenzung und der Suche nach Orientierung verliere, desto weniger spielen so diese zwei Worte eine Rolle. Geist und Leben. Weil Jesus macht hier deutlich, jedes noch so provokante und herausfordernde Wort steht innerhalb dieser Klammer. Was ich sage, das ist Geist und das ist Leben. Wenn wir uns mit dem, was wir von Jesus sehen, hören und lesen, nicht hineinstellen in diese Klammer, bei ihm alles zu finden, was wir brauchen, dann führen seine Worte ins Nichts. Dann wird es uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Weil wir seine Botschaft vor allem mit Erfahrung und Vertrauen verstehen, dass er der ist, als den er sich immer beschreibt und als der er immer wieder beschrieben wird. Der Menschensohn, der Sohn Gottes, der Kyrios, Sohn Davids, der Heilige Gottes. Bei aller Spannung, bei allem Zweifel und bei allem Frust, den du als Christ, als Christin in deinem Glauben erfährst, selbst wenn du manchmal kehrt machen willst und Jesus den Rücken zudrehst, die Wahrheit, dass er König ist und diese Welt regiert, die ist unumstößlich. Und du kannst mit dieser Wahrheit streiten. Du kannst dich mit dieser Wahrheit innerlich prügeln, mit dem, was das auslöst in dir, in anderen, in dieser Welt. Aber sie wird sich nicht auflösen. Ich kann jeden in dieser Geschichte ganz ehrlich verstehen, der Jesus kopfschüttelnd verlässt, weil ich das Gefühl kenne, dieses Kapitulieren vor purer Heiligkeit, vor purer Größe. Wenn ich nicht meinen eigenen Stolz ablegen kann, der mir sagt, nein, das kann nicht sein. Nein, er hat nicht recht. Nein, ich weiß es besser. Wenn ich es nicht verstehen will, innerhalb der großen Bewegung, die Jesus hier öffnet, dann wird es mich abschrecken. Und egal, an welchem Punkt du stehst, er ist da. Denn im Johannesevangelium geht es darum, dass er sein Königreich aufrichtet und davon verkündigt und den Menschen es erklärt, immer wieder. Und wir dürfen diesen krassen Weg, diese krasse Wahrheit ein Stück weit sehen durch die Augen der 12 Jünger, die erst hadern, das ist eine harte Rede, und dann die Wirkung seiner Worte verstehen und restlos bekennen und sehen, wer er ist. Wenn du verstehst, hier ist eine Hand, die mich hält, auch wenn ich nicht alles verstehe. Die wird mich nicht loslassen. Die wird mich nicht fallen lassen. Auch wenn alles in meinem Körper und meinem Kopf sagt, das kann nicht sein. Auch wenn du im Sturm der Verwirrung und des Frusts und der Verletzung stehst und das Gefühl hast, unterzugehen, dann wird diese Hand dich halten. Und vielleicht ist es deshalb auch gerade Petrus, der als Erster reagiert, der seine Hand auf dem Wasser spüren sollte, als er untergeht. Woran sonst sollte ich festhalten, wenn nicht an dir, du, der Heilige Gottes? Du hast Worte des ewigen Lebens für mich, für uns alle. Du bist der Fels, meine starke Burg, der Anfang und das Ende, der Gesalbte, der Friedensstifter, der Vollender, die menschgewordene Gnade. Du hast gute Gedanken über mich. Du siehst meinen Schmerz, meine Verletzungen und du heilst. Du bist der Retter. Die Bibel hat so viel gute Bezeichnungen und Beschreibungen für Jesus zu bieten, die man hier einsetzen kann. Es ist vielleicht wie die schönste aller Beziehungen. Wenn du im Geist verbunden bist miteinander, dann bringt dich kein Streit und kein Missverständnis aus dem Tritt. Das ist Leben. Das ist lebendiges Zeugnis davon, wie Jesus ist. Ich habe mal zwei Gedanken, die aus diesem Text oder aus der Predigt vielleicht für unseren Alltag, für deinen und meinen Alltag auch wichtig sind, nochmal mitzunehmen. Das erste ist, dieses Aussprechen dieses Hoheitstitels, das fasziniert mich. Du bist der Heilige Gottes. In deiner Nähe weht der Geist der Wahrhaftigkeit. Dort kommt zum Leben, was tot ist. In deiner Nähe wird meine Seele heil. Du bist der Heilige Gottes. Ich bin so ein recht zaghafter und sicherheitsbedürftiger Mensch. Planungssicherheit ist mir sehr wichtig. Also komisch, dass ich heute Morgen mit der Bahn und mit dem Fahrrad hergefahren bin. Aber es ist so. Zaghaft beschreibe ich mich selbst. Und das führt manchmal dazu, dass ich auch etwas kleingläubig bin. Und dann gibt es so Situationen, wo ich oft denke, wie soll das hier bloß alles enden? Also in CVM, wenn wir irgendwie CVM festplanen und alles steht und dann ist irgendwie die Wettervorhersage richtig mies und nebendran spielt der KSC, alles ist zugeparkt und ich frage mich dann, wie soll das alles, Martin lacht, ne? Kennst du das, wenn zugeparkt ist, dann fragt man sich im CVM Karlsruhe manchmal, wie soll das hier alles werden, wie sollen die Leute herkommen? Oder bei einem seelsorgerlichen Gespräch, was irgendwie völlig mies läuft, wie soll ich hier die Kurve kriegen? Bei einer Predigtvorbereitung, wo irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst, was soll ich überhaupt mitgeben? Oder Diskussionen im CVM-Vorstand. Ich weiß, das habt ihr nicht, bei euch läuft immer alles glatt. Ne? Aber manchmal, wenn man sich so verläuft und sich hadert, dann noch streitet und merkt, wie kann die Lösung hier aussehen? Und dann kommt mein Kleingeist und sagt, es gibt keinen Ausweg. Das wird alles schlecht. Nichts spricht dafür, dass aus dieser Situation noch etwas Gutes werden kann. Und ungelogen, ich muss dann manchmal über mich selbst lachen, obwohl es gerade nicht schön ist, die Situation, weil ich weiß, welche steilen Aussagen ich schon in Predigten getätigt habe. Und dann höre ich eine Stimme, die sagt, du Kleingläubiger, glaubst du eigentlich an das, was du da redest? Ja, natürlich. Na dann, bete gefälligst und sag einmal laut, dass Jesus sich jetzt um dein Problem kümmert, weil er ist König in Vollzeit und am Wochenende, 24/7. Sprich diese Wahrheit aus. Wir dürfen dieses Bekenntnis aussprechen. Trotz Unfertigkeit, trotz Unperfektheit, trotz Unsicherheit. Gerade deswegen. Er ist schon am Hebel, er ist eingesetzt. Du darfst ihn sehen, fühlen, schmecken, ertasten, mit deinen Sinnen und Wirken sehen. Trotz aller Gebrochenheit unserer Welt, unserer Zeit, trotz aller Kaputtheit unserer Herzen, trotz der Schrecken unseres Miteinanders, trotz der Krisen unserer Kirche. Gerade deswegen ist es so wichtig, Jesus als den König, als den Heiligen Gottes auszusprechen, ihn anzuerkennen, ihn als diesen Heiligen zu entdecken, damit wir das Heil im Unheil begreifen können, damit wir überhaupt fühlen können bei aller Gefühlslosigkeit, damit wir verstehen lernen, wo alles hinführt. Dieser fassungslose Glauben bewegt alles in uns, Herz und Geist. Spreche diese Wahrheit aus, die deinem Leben, dieser Welt überschrieben ist. Und mach das öfters, vielleicht heute in der Gebetszeit. Noch besser morgen am Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen. Du bist der Heilige Gottes. Wem sonst sollte ich das, was mich in meinem Leben bewegt, bringen, wenn nicht dir? Zweitens, Glauben ist ein Gottesgeschenk. Wir leben in Gnade, die vom Vater kommt. Habt ihr alle schon tausendmal gehört? Aber hier, man liest es in so einem Nebensatz, oder Jesus sagt das in so einem Nebensatz, Vers 65, hier, niemand kann zu mir kommen, es sei denn vom Vater gegeben. In dieser ganzen Geschichte ist so viel Krasses drin, worüber man gern und viel reden kann, aber das Krasseste ist eigentlich dieser Satz, vielleicht auch das Wichtigste, keine Ahnung. Ich kann es so schwer aushalten, einfach nichts dazu beitragen zu können und zu müssen zu dieser Gnade. Besonders schwer fällt uns das vielleicht auch im CVM, weil wir immer was schaffen müssen. Vielleicht wenden sich ja auch bei Jesus so viele ab wegen dieser Message. Wie, ich kann nichts tun? Dann kann es ja auch nichts Gescheites werden. Diese Unverfügbarkeit ist gut und gleichzeitig zu hart, weil sie mich herausfordert. Ich will diese Gnade verstehen und muss auf der anderen Seite schmerzhaft feststellen, dass ich nicht der Türsteher des Himmels bin. Der anderen sagt, was sie zu tun haben und wie sie zu leben haben, um diesen Gott zu erleben. Dieser Satz erdet alles und richtet den Fokus auf das, was wirklich wichtig ist. Öffne die Hände und lass dich beschenken. Nicht nur sonntags. Ein kleiner Trugschluss ist vielleicht, dass unser Glauben wächst durch Glaubenskurse, Bibelarbeiten, aufopferungsvollen Dienst am Nächsten, Gebetsgemeinschaften, Klammer auf, ist alles nicht verkehrt, ist richtig gut. Aber dein Glauben wächst vor allem dadurch, indem du die Hände öffnest, in denen nichts oder alles ist und sie ihnen hinhältst und die Erfahrung machst, dass das wahr ist. Dein Herz, was du immer wieder kalibrieren lässt und jeden Morgen weißt, dieser Tag ist ein Geschenk, was ich aus deiner Hand empfange. Sprich es aus, du bist der Heilige Gottes und entdecke jeden Tag neu, was es heißt, aus Gnade zu leben. Ich bete. Und ich danke dir, Jesus, dass du zu uns sprichst und dass du uns versprichst, dass deine Worte Gnade, Geist, Leben, Heil versprechen. Und ich möchte dich bitten, dass du da bist bei jedem, der hier sitzt und nah bist, dass du diese Worte lebendig werden lässt in uns, nicht nur heute, sondern morgen und übermorgen, dass du uns zeigst, was es heißt, von dieser Gnade zu schmecken und in dieser Gnade zu leben.